Manchmal fragen mich meine Schüler, haben Sie schon mal die ganze Bibel durchgelesen? Und da muss ich ehrlich sagen, eigentlich weiß ich das gar nicht so genau. Also ich habe noch nie die Bibel so von vorne nach hinten durchgelesen, sondern ich lese eigentlich immer wieder so ausschnittweise. Und da gibt es Kapitel, auf die stoße ich immer wieder, wie die Bergpredigt zum Beispiel. Aber dann gibt es auch Kapitel, die habe ich vielleicht einmal gelesen, vielleicht auch gar nicht. Geschlechtsregister zum Beispiel. Steht ihr auf Geschlechtsregister, wenn so kapitelweise nur Namen aufgezählt werden oder Verwandtschaftsverhältnisse? Das sind nicht gerade die Kapitel, die in der stillen Zeit meinen Glauben stärken. Ich möchte mit euch heute auch ein paar Kapitel anschauen, die auf den ersten Blick ziemlich eintönig wirken. Es geht eigentlich um eine Bauanleitung. Nämlich um die Bauanleitung für die Stiftshütte. Für diejenigen, die nicht so bibelfest sind, die Stiftshütte, das war ein Tempel zum Mitnehmen. Also eigentlich ein Tempelzelt, das man aufbaute, wenn man sein Lager aufschlug, und das man wieder zusammenklappte, wenn man unterwegs war. Und das Volk Israel war unterwegs, als es aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde. Mose hatte ja von Gott den Auftrag bekommen, die Israeliten ins verheißene Land zu führen. Auf dem Berg Sinai bekam Mose dann die Gebote und Gesetze, aber er bekam auch eine genaue Anleitung, sogar eine Vision davon, wie diese Stiftshütte aussehen sollte. Eigentlich ist die Stiftshütte der einzige heilige Raum, der genau nach Gottes Anleitung gebaut worden ist. Und in der Bibel wird kapitelweise beschrieben, wie diese Stiftshütte und alles Zubehör aussehen soll. Ich kann jetzt die Bibeltexte natürlich nicht alle vorlesen, denn sonst bliebe keine Zeit mehr übrig, etwas darüber zu sagen. Ich gebe die Bibelstelle jeweils hier über Beamer an und wer Lust hat, kann das dann zu Hause nachlesen. Ja, so seltsam das klingt, diese Bauanleitung hat tatsächlich etwas mit dem Jahresthema zu tun. Gott nahe zu sein ist mein Glück, heißt die Jahreslosung. Und die Stiftshütte war für die Israeliten damals der Ort, wo sie Gott nahe sein konnten. Das ist eigentlich unglaublich. Gott, der allgegenwärtig ist, der überall ist und das ganze Weltall erfüllt, hat sich einen Ort ausgesucht, wo er seinem Volk in besonderer Weise begegnen wollte. Diese Stiftshütte wird deshalb auch das Zelt der Begegnung genannt oder auch Bundeszelt. Als das Volk Israel auf dem Weg ins verheißene Land war, da haben sie immer wieder ihr Lager aufgeschlagen, wenn sie ruhten. Und jeder der 12 Stämme Israels hatte in diesem Lager seinen ganz besonderen Stammplatz. Und inmitten dieser 12 Stämme war dieses Zelt Gottes. Gott wohnte inmitten seines Volkes. Übrigens, vor einigen Wochen hat man in Kelmis, wo ich wohne, ein ähnliches Heiligtum gebaut. Allerdings nicht für den Gott Yahweh, sondern für Baal, genau gesagt für Fußbaal. Gut, heute brauchen wir die Stiftshütte nicht mehr, um Gott nahe zu sein. Und doch zeigen uns die einzelnen Bestandteile, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Der Aufbau und die ganzen Gerätschaften haben eine Bedeutung. Sie sind ein Hinweis darauf, wie wir Gott begegnen können. Und deshalb möchte ich heute und auch in meiner nächsten Predigt, schafft das nicht auf einmal, möchte ich mit euch zusammen dieses Zelt Gottes etwas genauer anschauen. Die Bilder, die ich dazu zeige, stammen von verschiedenen Gemälden, Zeichnungen und auch Modellen. Im Einzelnen unterscheiden sie sich ein bisschen voneinander, weil wir nicht ganz genau die Beschreibung in der Bibel haben. Versetzen wir uns also in die Lage eines Menschen, der vor etwa 3.500 Jahren im Lager der Israeliten gelebt hat, auf dem Weg ins verheißene Land. Stell dir vor, du hast den Wunsch, in Gottes Nähe zu kommen, und du weißt, die Stiftshütte ist das Zelt der Begegnung. Du gehst also auf die Stiftshütte zu. Vom eigentlichen Bundeszelt siehst du erstmal gar nicht viel. Du siehst nur das Dach. Denn das ganze Zelt ist umgeben von einem Vorhof. Der ist etwa 2 Meter, 2,5 Meter hoch. Da würde nicht mal ich drüber schauen. Und er besteht aus Tüchern, die aus feiner Leinwand bestehen. Diese Leinwände, diese Tücher sind strahlend weiß. Und dein erster Eindruck ist folgender. Ich kann nicht so einfach zu Gott kommen, denn er ist umgeben von einer Reinheit, die mir den Zugang zu ihm verwehrt. Wir reden heute ganz selbstverständlich davon, dass wir Gottes Gegenwart erleben wollen. Wir singen hier Lieder, die davon handeln, dass wir auf dem Schoß des Vaters sitzen, dass er uns in seinen Arm nimmt. Aber so selbstverständlich, wie wir das manchmal darstellen, ist das gar nicht. In der Bibel ist von einigen Menschen die Rede, die Gottes Gegenwart nur ein Stück weit erlebt haben. Und diese Menschen haben das nicht ausgehalten. Sie hatten den Eindruck, sie vergehen. Sie sagten, ich sterbe, ich halte gegen Gottes Gegenwart nicht aus. Er ist so heilig, dass ich das nicht ertragen kann. Im Psalm 15 wird die Frage gestellt, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Und dann gibt der Psalm selbst die Antwort, wer untadelig ist und tut, was recht ist. Und die Wahrheit redet von Herzen. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbar nicht schmäht. Im Grunde genommen kann also nur der Gottes Zelt nahen und Gemeinschaft mit Gott haben, dessen Leben vollkommen ist. Wer kann das schon von sich sagen? Wer kann sagen, ich bin völlig rein? Mein Lebensstil ist tadellos. Mit all dem, was ich denke und tue und rede, kann ich vor Gott bestehen. Der Apostel Paulus sagt, keiner. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das Erste, was wir also sehen, wenn wir in Gottes Nähe kommen wollen, ist diese weiße Leinwand. Und dir wird bewusst, Gottes Heiligkeit ist so vollkommen, dass wir es nicht wahren können, uns ihm einfach zu nähern. Nun ist es aber nicht so, dass Gott uns nicht in seiner Nähe haben will. Im Gegenteil, er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. Und deshalb hat er selbst eine Möglichkeit geschaffen, wie wir uns ihm nähern können. Lassen wir uns also von Gottes Heiligkeit und unserer Sündhaftigkeit nicht abschrecken, sondern gehen wir in Gedanken weiter auf die Stiftshütte zu. Wir gehen um den Vorhof herum und da auf einer Seite sehen wir eine Tür. Eigentlich ist es gar keine richtige Tür, es ist ein Vorhang, der als Eingang dient. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass es einen Eingang in das Innere des Vorhofes gibt. Und dieser Eingang ist nicht verriegelt, nicht verschlossen, sondern jeder kann hineinschlüpfen, egal wie klein oder wie schwach er ist. Aber wohlbemerkt, es gibt nur diesen einen Eingang. Jeder, der in das Innere des Vorhofes hinein möchte, muss hier durch. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir, dass dieser Eingang ein Hinweis auf Jesus ist. Jesus sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist der Zugang zu Gott. Ich weiß, so eine Aussage passt gar nicht in unsere heutige Zeit. Heute wird uns gesagt, wir müssen tolerant sein, wir müssen offen sein für viele verschiedene Möglichkeiten. Zu sagen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen, hört sich ziemlich einseitig an. Aber so sehr es uns heute auch gegen den Strich geht, in diesem Punkt ist Jesus tatsächlich intolerant. Er behauptet allen Ernstes, dass nur diejenigen, die an ihn glauben, Gemeinschaft mit Gott haben können. In Gottes Nähe kommen wir nicht durch Yoga oder Meditation, nicht durch Einhalten irgendwelcher religiöser Gesetze, nicht durch Askese und Selbstkasteiung, sondern in Gottes Nähe kommen wir, wenn wir unser Vertrauen voll und ganz auf Jesus setzen. Wer ist dieser Jesus, dass er so etwas von sich behaupten kann? Wer maßt sich so etwas an? Ich denke, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder war Jesus ein Größenwahnsinniger, einer, der sich selbst völlig überschätzt hat und eigentlich in die geschlossene Anstalt gehört. Wenn er das ist, habe ich eigentlich keinen Grund, irgendwie auf ihn zu hören oder auf eine Religion zu vertrauen, die auf ihn aufbaut. Ich glaube doch nicht an einen Schwachsinnigen. Oder aber die andere Möglichkeit, er ist tatsächlich das, was er zu sein behauptet. Nicht irgendein Mensch, sondern Gottes Sohn. Er kommt von Gott und ist Gott gleich. Und wenn das stimmt, dann gibt es eigentlich keine wichtigere Entscheidung in unserem Leben, als uns auf diesen Jesus einzulassen und ihm voll und ganz zu vertrauen. Gehen wir einmal davon aus, dass es diesen Zugang zu Gott gibt, dass es einen Eingang in das Innere des Vorhofes gibt. Du schlüpfst jetzt also durch diesen Eingang hinein und das Erste, was dir auffällt, ist der Brandopferaltar. Hier sind Priester eifrig damit beschäftigt, Opfer darzubringen. Und jetzt wird dir auch bewusst, warum es überhaupt möglich ist, in Gottes Nähe zu kommen. Ich habe vorhin gesagt, eigentlich kann kein Sünder Gottes Nähe aushalten. Aber hier am Brandopferaltar ist der Ort, wo das Problem der Sünde gelöst wird. Hier wird Sünde vergeben. Vielleicht muss ich noch mal erklären, was vergeben bedeutet. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal getan, aber vielleicht hat es wieder jemand vergessen. Wenn Gott Sünde vergibt, dann heißt das nicht, dass er drüber hinwegschaut. Wenn Sünde da ist, kann Gott nicht so tun, als sei sie nicht da, denn sie ist da und Gott kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, gucken wir mal drüber weg. Nein, wenn wir Sünde begehen, laden wir Schuld auf uns. Und diese Schuld muss bezahlt werden. Stellt euch vor, ich weiß, ich verlange heute wieder einige Vorstellungen von euch. Stellt euch vor, ihr kommt in ein Geschäft und ihr seht, sagen wir, ein Gemälde. Ich weiß nicht, ob ihr Gemälde mögt, aber sagen wir, ihr seht ein wunderschönes Gemälde. Ihr geht zum Verkäufer und sagt, ich möchte dieses Gemälde gerne haben. Der Verkäufer sagt, das geht leider nicht. Dieses Gemälde ist schon vergeben. Es ist vergeben. Was heißt das? Heißt das, das Gemälde ist nicht mehr da? Nein, das kann es nicht sein, denn es ist ja da. Ihr seht es ja, sondern es heißt, es gehört schon einem anderen. Und dieser andere muss dafür bezahlen. Wenn Gott unsere Schuld vergibt, dann gibt er sie einem anderen. Und dieser andere muss dafür bezahlen. Im Alten Testament waren das die Opfertiere. Der Sünder hat dem Opfertier die Hand auf den Kopf gelegt und damit wurde die Sünde praktisch auf dieses Tier übertragen und das Tier musste anstelle des Sünders sterben. Es wurde geopfert. Und jeden Tag fanden solche Opfer statt. Unzählige Tiere wurden geopfert, damit die Menschen ihre Sünden loswerden konnten. Und doch waren alle diese Tieropfer nur eine vorläufige Lösung. Im Hebräerbrief heißt es, dass das Opfer von Tieren Schuld nicht wirklich wegnehmen kann. Durch diese Opfer wurde die Schuld der Menschen bedeckt. Wenn etwas bedeckt ist, dann sieht man es nicht mehr. Wenn unsere Katze in unsere Wohnung macht, ich habe gerade keine Zeit, das wegzuräumen oder meine Frau ist nicht da, lege ich eine Zeitung drüber. Dann ist es bedeckt, man sieht es nicht, aber es ist noch nicht endgültig verschwunden. Wenn Schuld zugedeckt ist, dann sieht man sie nicht mehr, aber sie ist noch nicht endgültig beseitigt. Alle diese Opfer im Alten Testament waren nur eine vorläufige Lösung. Sie waren ein Hinweis auf das eine Opfer, das die Schuld wirklich wegnimmt. Im Neuen Testament heißt es, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Als Jesus am Kreuz hing, war er mit unserer Schuld beladen. Sein Tod war aus Gottes Sicht ein Opfer für unsere Sünden. Vergeben heißt, etwas an einen anderen abgeben. Wir geben unsere Schuld an Jesus ab und er bezahlt dafür mit seinem Leben. Das ist die Möglichkeit, die Gott geschaffen hat, mit unserer Sünde fertig zu werden. So wird Schuld gesühnt, wir werden rein vor Gott und können Gemeinschaft mit Gott haben. Kehren wir zum Bundeszelt zurück. Für einen einfachen Israeliten war hier am Brandopferaltar der Weg in Gottes Nähe eigentlich schon zu Ende. Weiter durfte er nicht. Das eigentliche Bundeszelt durfte er nicht betreten. Das durften nur die Priester. Manchmal habe ich den Eindruck, viele Menschen wären damit auch zufrieden. Sie sagen sich, wenn meine Schuld vergeben ist, ist okay. Hauptsache, wenn ich mal gestorben bin, komme ich in den Himmel. Mehr braucht's nicht. Das ist eigentlich schade, denn jetzt geht's erst richtig los. Gott hat viel mehr für uns vorgesehen. Im Neuen Testament heißt es, dass Gott diejenigen, die an Jesus glauben, zu Priestern gemacht hat. Das heißt, im Neuen Testament gibt es den Unterschied zwischen Priestern und Laien gar nicht mehr, sondern jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Priester. Und damit haben wir, wie die Priester im Alten Testament, das Recht, noch mehr in Gottes Nähe zu kommen. Ein Priester ist ein Mensch, der sein Leben in den Dienst Gottes gestellt hat. Die Aufgabe der Priester im Alten Testament war es, sich um all die Dinge zu kümmern, die mit dem Gottesdienst zu tun haben. Wenn wir zu Jesus gehören, ist unser Leben ein Gottesdienst, ein Dienst für Gott. Das heißt nun nicht, dass wir den ganzen Tag nur Bibel lesen und beten und Lobpreislieder singen. Und die meisten von uns haben einen ganz normalen Beruf. Sie sind im Betrieb oder zu Hause oder in der Schule, in einem Büro. Und doch tun wir alles, was wir tun, in dem Bewusstsein, dass unser Leben Gott gehört. Wir teilen unser Leben nicht ein in einen geistlichen und einen weltlichen Bereich, sondern unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Und wenn wir nun bewusst mit Jesus leben und für Jesus leben, dann werden wir auch feststellen, dass wir auch Fehler machen. Wir tun Dinge, die Gott nicht gefallen und unsere Gemeinschaft mit Gott trüben. Wir machen uns gewissermaßen schmutzig. So wie die Priester im Alten Testament, die wurden schmutzig bei ihrer Arbeit. Das war nicht nur einfach Predigen damals, sondern das war Tiere abschlachten. Da kam man mit Eingeweiden in Berührung, es spritzte schon mal Blut. Und deshalb gab es vor dem eigentlichen Bundeszelt ein Waschbecken. Dort wuschen sich die Priester die Hände und Füße, bevor sie das Heiligtum betraten. Wenn wir in Gottes Nähe kommen wollen, dann ist es gut, wenn wir die Dinge bereinigen, die unsere Beziehung zu Gott verschmutzen. Wie das geht, wird uns im ersten Johannesbrief gesagt. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit werden wir dann gereinigt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und damit meine ich jetzt nicht so allgemein bekennen, dass man sagt, ja, ich bin nun mal ein Sünder, ich weiß, dass ich Fehler mache, sondern bekennen heißt, dass man ganz konkret auch Dinge beim Namen nennt. Dass man sagt, da und da war ich unhöflich, da habe ich jemand beleidigt, in dem Punkt habe ich in meinen Gedanken Ehebruch begangen, da habe ich nicht die Wahrheit gesagt, ganz konkret Dinge beim Namen nennen. Das sollte auf jeden Fall vor Gott geschehen, aber es ist sicher auch eine Hilfe, wenn es vor einem anderen Menschen geschieht, vor einem Menschen, zu dem man Vertrauen hat. Manche von euch wissen, dass ich früher katholisch war, und damals war es ganz selbstverständlich für mich, dass ich regelmäßig beichten ging. Ihr wisst vielleicht, wie das geht in der katholischen Kirche. Da geht man in die Kirche, da sind dann diese Kästen, Beichtstühle. Da spricht man, da steht noch einer, kann man nachher besichtigen, wenn man mal sehen will, wie das. Auf der einen Seite sitzt der Priester, auf der anderen Seite saß ich und habe dem Priester dann alles so gesagt, was ich falsch gemacht habe. Und der Priester hat mir dann Vergebung der Sünden zugesprochen. Und ich muss eigentlich sagen, es hat mir immer gut getan. Es hat mich erleichtert. Ich fühlte mich hinterher froher und freier. Ich hatte das Gefühl, meine Beziehung zu Gott ist wieder in Ordnung. Und das war ein richtig gutes Gefühl. Später bin ich dann evangelisch geworden und habe so manchen katholischen Ritus abgelegt und damit auch das Beichten. Aber vor einigen Wochen habe ich eine Zeitschrift gelesen, wo es in einem Artikel um die Beichte ging. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass die Beichte eigentlich nichts typisch Katholisches ist, sondern Martin Luther, durch den die evangelische Kirche ja entstanden ist, hat sehr viel von der Beichte gehalten. Er schreibt in seinem großen Katechismus Folgendes: So lehren wir nun, wie trefflich, köstlich und tröstlich Ding es ist um die Beichte und vermahnen dazu, dass man solch teuer Gut nicht verachte angesichts unserer großer Not. Willst du es aber verachten und so stolz ohne Beichte hingehen, so fällen wir das Urteil, dass du kein Christ bist. Luther sagt, wer nicht beichtet, ist kein Christ. Eine sehr krasse Aussage. Aber da wird deutlich, wie wichtig ihm das war. Auch im Neuen Testament gibt es einige Stellen, wo es heißt, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Das muss nicht vor einem Priester sein, in einem Beichtstuhl, sondern das kann vor einem Menschen sein, zu dem wir Vertrauen haben. Ich hatte damals in meiner katholischen Zeit auch ein Hilfsmittel, das mir gezeigt hat, was ich vielleicht falsch gemacht habe und was ich beichten könnte. Und zwar gab es damals im katholischen Gesangbuch den sogenannten Beichtspiegel. Da waren die 10 Gebote aufgeführt und zu jedem Gebot gab es dann mehrere Fragen, anhand derer man sein Leben überprüfen konnte. Beichtspiegel hieß das. Ich war erstaunt zu sehen, als ich mich mit der Stiftshütte beschäftigt habe, woraus dieses Waschbecken bestand, an dem sich die Priester wuschen. Es bestand nämlich aus Spiegeln. Die Frauen mussten ihre Spiegel abgeben, zumindest einen Teil davon. Die Spiegel waren ja damals nicht aus Glas, sondern aus Bronze oder aus Kupfer. Und aus diesen Spiegeln wurde das Waschbecken gemacht. Ich finde, es hat eine tolle symbolische Bedeutung. Das, was die Frauen benutzten, um sich selbst zu betrachten, diente jetzt dazu, dass die Priester sich waschen konnten, bevor sie in Gottes Nähe kamen. Auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief, wird Gottes Wort mit einem Spiegel verglichen. Ein Spiegel, in dem man sich betrachtet, man sieht seine dunklen Stellen, damit man sie abwaschen kann. Und ich denke, es tut uns gut, wenn wir ab und zu ganz konkret die Dinge anschauen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, und diese bereinigen und unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen. Als Spiegel, das muss nicht der Beichtspiegel aus dem katholischen Gesangbuch sein, als Spiegel können uns Texte aus der Bibel helfen. Die Bergpredigt zum Beispiel oder Briefe von Paulus, die uns zeigen, wie wir als Christ eigentlich leben sollten. Denn gewichtig dabei ist, dass wir uns nicht nach unseren eigenen Maßstäben beurteilen. Wir gehen manchmal sehr großzügig mit unseren Fehlern um. Wir gehen manchmal über Dinge hinweg, finden die nicht so schlimm, wo Gott sagt, nee, das ist schon lange nicht mehr in Ordnung. Der Maßstab für unser Leben sollte Gottes Wort sein. Und es ist gut, wenn wir immer wieder mal da reinschauen, sehen, wo ist mein Leben nicht in Ordnung, wo sind dunkle Flecken, wo soll ich das bereinigen? Vor Gott, aber eventuell auch vor einem anderen Menschen. Jetzt wären wir eigentlich so weit, dass wir das Heiligtum betreten könnten, aber das möchte ich heute noch nicht tun, sondern ich möchte mit euch zusammen noch etwas die beiden Gegenstände betrachten, die im Vorhof stehen. Den Brandopferaltar und das Waschbecken. Und diese beiden Dinge stellen ganz wichtige Dinge in unserem Glaubensleben dar und es ist wichtig, dass wir beide sorgfältig auseinanderhalten. Ich werde dabei die ganze Sache etwas vereinfacht darstellen nicht ganz die theologische Tiefe ausschürfen, denn sonst wird es etwas zu kompliziert. Also die einfache Darstellung. Es gibt im Neuen Testament zwei Wörter, die den Kern unseres christlichen Glaubens ausmachen, nämlich Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung wird durch den Brandopferaltar gestillt. So ein bisschen ein hochgestochenes Wort, Rechtfertigung, das heißt einfach, mein Leben kommt vor Gott in Ordnung. Gott macht mich zu einem Menschen, der vor ihm bestehen kann und der deshalb in der Gemeinschaft mit Gott leben kann. Und dazu gehören ein paar einfache Schritte. Dazu gehört erst einmal, dass ich irgendwo in meinem Leben an einem Punkt komme, wo ich erkenne, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen. Dabei geht es gar nicht mal in erster Linie um einzelne Dinge, die wir getan haben. Ob wir irgendwo was mitgehen ließen oder nicht die Wahrheit sagten oder unsere Eltern nicht geehrt haben. Das alles sind eigentlich nur Auswirkungen der eigentlichen Sünde. Die eigentliche Sünde besteht darin, dass wir an Gott vorbeileben. Das griechische Wort, das im Neuen Testament für Sünde gebraucht wird, heißt Hamartia. Wenn man das wörtlich übersetzt, bedeutet das Zielverfehlung. Das heißt, ich lebe am eigentlichen Ziel meines Lebens vorbei. Das Ziel, für das uns Gott geschaffen hat, ist, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm leben. Wenn ich jetzt aber Gott misstraue oder wenn er mir ganz gleichgültig ist oder wenn er nur zu einem religiösen Ritus wird, dann verfehle ich das Ziel meines Lebens. Dann lebe ich nicht so, wie es eigentlich geplant war. Und all die schlechten Dinge, die ich dann tue, sind eigentlich nur Auswirkungen dieser eigentlichen Grundsünde. Die Grundsünde ist das Misstrauen über Gott, die Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und wenn ich das erkenne, wenn ich mit diesem Zustand unzufrieden bin, dann ist schon etwas ganz Wesentliches geschehen. Denn Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass sich das ändern kann. Dazu musste Gott zunächst mal das Problem der Sünde lösen. Wir haben gesehen, im Alten Testament geschah das durch die Opfertiere. Diese Opfertiere waren aber ein Hinweis auf das eine Opfer, das Jesus gebracht hat. Die Menschen, die ein Opfertier darbrachten, haben diesem Tier die Hände aufgelegt. Damit gezeigt, das Tier stirbt an meiner Stelle. Es stirbt den Tod, den ich verdient habe. Wir können das mit Jesus natürlich nicht im wörtlichen Sinn so machen. Wir können ihm nicht die Hände auflegen, aber wir können unsere Schuld im Gebet an Jesus abgeben. Wir können ihm sagen, Jesus, ich habe bisher an dir vorbeigelebt. Ich habe meine eigenen Pläne fürs Leben gemacht, habe selbst entschieden, was ich für richtig und falsch halte. Dabei hast du dich nach der Gemeinschaft mit mir gesehnt. Du hast mich für die Gemeinschaft mit dir geschaffen. Ich bringe dir jetzt mein verkorkstes Leben und ich bitte dich um Vergebung. Ich vertraue darauf, dass du auch für meine Schuld gestorben bist und nimm dein Opfer für mich an. Und ich danke dir dafür. Das muss nicht wörtlich so gebetet werden, das ist keine magische Formel, sondern es ist ein Gespräch mit Gott. Ich kann das in eigenen Worten formulieren. Viele Christen nennen es das Übergabegebet. Ich gebe mein verkorkstes Leben, mein verpfuschtes Leben an Jesus ab. Und was dann geschieht, ist unglaublich. Jesus nimmt meine Schuld auf sich und nimmt sie mit sich in den Tod. Und er schenkt mir ein neues Leben, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, ein Leben, in dem Gott der Mittelpunkt ist. Die Bibel nennt das auch Wiedergeburt. Das hat jetzt nichts mit Reinkarnation zu tun, mit Wiederverkörperung aus den östlichen Religionen, sondern zu der Geburt, die jeder von uns irgendwann mal erlebt hat, kommt noch eine geistliche Geburt. Dadurch werden wir zu Gottes Kindern. Wir können von jetzt ab Gott unseren Vater nennen. Das ist ein Ereignis, das irgendwann mal in unserem Leben stattfinden sollte. Diese grundsätzliche Lebensübergabe, der Beginn eines neuen Lebens. Es ist ganz wichtig zu sehen, der Brandopferaltar steht für ein Ereignis, das in unserem Leben einmalig ist. Das einmal vorkommt. Das Waschbecken hingegen steht für Heiligung. Und Heiligung ist etwas, was fortlaufend geschieht, jeden Tag bis an unser Lebensende. Es gibt nämlich Menschen, die fangen ihr Leben als Christ ganz freudig und enthusiastisch an. Sie sagen sich, von heute ab werde ich so leben, wie Gott es will. Ich werde immer seinen Willen tun. Und irgendwann merken sie plötzlich, dass sie das gar nicht immer schaffen. Sie vergessen, dass sie Babys sind im Glauben, dass sie gerade erst neu geboren sind. Und ein neugeborenes Baby macht viele Fehler. Wenn man Christ wird, wird man nicht plötzlich zu einem Supermensch, der alles richtig macht, der alle Leidenschaften im Griff hat, sondern es zeigt sich, dass wir weiterhin immer wieder Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und was ist jetzt? Ist jetzt meine Beziehung zu Gott wieder zerstört? Muss ich noch einmal wieder geboren werden? Muss ich noch einmal mich bekehren? Nein, wir dürfen wissen, wenn wir uns auf Jesus eingelassen haben, sind wir Gottes Kinder. Wir gehören zu ihm. Unsere Beziehung zu Gott besteht. Sie ist nur gestört. Aber diese Beziehung kann wieder bereinigt werden. Dafür steht das Waschbecken. Das brauchen wir immer wieder. Es ist wie im natürlichen Leben auch. Vor ungefähr 22 Jahren wurde mein Sohn Nathanael geboren und seither ist er immer mein Sohn geblieben. Natürlich hat er auch manchmal Dinge getan, die mir nicht gefallen haben. Vielleicht habe ich mich mal über ihn geärgert oder war enttäuscht oder frustriert. Aber es gab nie einen Punkt, wo ich gesagt habe, du bist jetzt nicht mehr mein Sohn. Ich bin nicht mehr dein Vater, sondern durch seine Geburt ist er mein Sohn geworden und er wird es auch immer bleiben. Er bleibt mein geliebtes Kind, auch wenn er Fehler macht. Und wenn etwas vorfällt, was unsere Beziehung stört, dann können wir darüber reden und wir können die Sache bereinigen. Ich möchte zum Schluss noch die Frage stellen, wo stehst du in dieser ganzen Sache? Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Stehst du noch außerhalb des Vorhofes? Vielleicht hast du dich noch nie auf Gott eingelassen, bist vielleicht schon mal zur Kirche gegangen, aber er spielt in deinem Leben keine wirkliche Rolle. Das ist eigentlich schade, denn Gott hat jeden geschaffen, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Vielleicht lässt du dich auch abschrecken von Gottes Heiligkeit und sagst, ich bin doch nicht gut genug für Gott. Da möchte ich dich einladen und sagen, komm, keiner ist so schlecht, dass Gott ihn nicht annehmen würde. Gott hat für jeden einen Zugang geschaffen. Jeder darf kommen. Oder du bist bildlich gesprochen schon innerhalb des Vorhofs. Du hast dich schon mal mit Jesus beschäftigt. Du glaubst auch irgendwie, dass er der Zugang zu Gott ist. Aber du hast noch nie wirklich deine Schuld bei ihm abgegeben. Du hast noch nie seinen Tod am Kreuz für dich persönlich in Anspruch genommen. Du hast dich noch nie entschieden, wirklich in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Dann hast du heute Gelegenheit, das zu tun. Oder du gehörst zu denen, die schon am Brandopferaltar vorbeigegangen sind. Du weißt, du bist Gottes Kind, du lebst bewusst in der Gemeinschaft mit Gott, aber im Laufe der Zeit haben sich Dinge angehäuft, von denen du weißt, dass sie nicht in Ordnung sind. Das sind Worte, Taten, Gedanken, die deine Beziehung zu Gott belasten. Und du kannst dich nicht mehr so über Gott freuen, wie es eigentlich gedacht war. Und hab den Mut, diese Dinge zu bekennen. Hab den Mut, konkret Sünde beim Namen zu nennen und offen zu sein, sie rauszulassen, sie zu öffnen vor Gott und vielleicht auch vor einem anderen Menschen. Hier vorne sind nachher Leute, die bereit sind, mit euch zu beten. Und egal, wo ihr steht, egal, was jetzt euer Problem ist, was eure Belastung ist, ihr könnt nach vorne kommen, diese Menschen ansprechen und sie werden mit euch zusammen beten und eure Not vor Gott bringen. Was Falsches gesagt? Ah. Gut, lasst uns noch zusammen beten. Herr Vater, du sehnst dich nach der Gemeinschaft mit uns. Du möchtest uns bei dir haben. Dazu hast du uns geschaffen, dass wir uns an deiner Gegenwart freuen. Und du bist aber so heilig, wir sind Sünder, wir tun immer wieder Dinge, die deiner Art widerstreben. Aber du selbst willst das überwinden. Wir sind dir so viel wert, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit er für unsere Sünde stirbt und sie mit sich nimmt in seinen Tod. Dafür danken wir dir. Und wir kommen jetzt zu dir. Du weißt, wie es in jedem von uns aussieht. Mach uns bereit, deine Einladung anzunehmen und zu dir zu kommen. Amen.